sehr, dass ich hier auf Aarau eingeladen worden bin. Jetzt gerade als erste Frage, soll ich auf Hochdeutsch reden oder geht das St. Galler Dialekt? So halber Ausländer da. He? Ja. Ich erzähle da eigentlich meine Geschichte, die zum Teil sehr bewegend ist, will aber auch aufzeigen, dass einmal Dinge passieren im Erdenleben, wo wir Menschen nicht beeinflussen können. Wir sind dann einfach hilflos ausgeliefert. Und ich will von dem aufzeigen, dass so heftige Schicksalsschläge oder wo man selber gewisse Dinge macht, wo man schwerste Sünder ist und Menschen verletzen tut, dass wir Menschen dafür verantwortlich sind und nicht Gott. Weil oftmals ist es so, dass man dann gerne einmal sagen, warum lässt Gott das zu? Warum lässt er so ganz schlimme Sachen passieren, wie jetzt da der Ukraine-Krieg oder dass Menschen in Afrika verhungern oder verdurstet tun? Warum lässt er das zu? Die Frage ist oftmals bei mir, wo ich die tiefsten Schicksalsschläge erlitten habe, habe ich oftmals Gott da eigentlich auch die Schuld gegeben. Jetzt möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen, ich habe eine sehr authentische Art zu erzählen, meine Geschichte. Und die ist in dem Sinn für Kinder im Primarschulalter nicht ganz geeignet, weil ich bin sehr schonungslos. Ich bin sehr ehrlich, was ich gemacht habe. Und vielleicht, dass ihr auch, wenn Kinder jetzt da im Primarschulalter dabei sind, dass die Erwachsenen dann den Kontext herstellen können, damit die Kinder das auch nachvollziehen können, was ich gemacht habe. Okay, ihr seht da an meinem Bild, das ist meine heutige Tätigkeit. Ich bin, da seht ihr das auch da drauf, ich bin als Ranger Rudi unterwegs. Das ist Diakoniewerk Basel, hat den Auftrag von der Stadt Basel bekommen, dass wir mit Suchtbetroffenen und Dealer, Randständige und Kriminelle, hat es einmal heftige Auseinandersetzungen. Vor 4 oder 5 Jahren hat es einen Mordfall gegeben sogar. Und dann hat in dem Quartier, wo der Drei-Rosen-Park ist, hat dann verschiedenste Vereinigungen von Mietervereinigungen, Jugendtreff, der den Auftrag hat, die Jugendtreff zu leiten, dann Lehrervereinigungen, Quartiervereine, die haben dann reklamiert bei der Stadt Basel, es muss etwas an. Die Polizei hat einen Unterbestand von heute fast 60, 70 Leuten. Die können nicht permanent dort in dem Drei-Rosen-Park umherkreuzen. Und daher sammelt sich auch jetzt, vor allem seit letztem Jahr, sammelt sich dort sehr, sehr viel Araber, die über das Elsass auf Basel kommen. Und dort ist die erste Anlaufstelle, weil es hat noch viele arabische Dealer dort. Und da gibt es dann einmal immer Zoff. Und unser Auftrag ist, dort deeskalierend einzuwirken. Ich selber, ich habe keine zarte Figur, sondern ich bin sehr kampferprobt. Ich bin ein ehemaliger Grenadier, Unteroffizier, Wachmeister. Kampfsport lang gemacht, bis zum zweiten Dan im Aikido. Heute mache ich noch den israelischen Kampfsport Krav Maga. Ich stehe einfach zwischen ihnen, wenn es zoffen tönt. Wenn sie einmal das Messer zücken, dann stehe ich zwischen ihnen. Ich mache es jetzt, dieses Jahr ist das 4. Jahr, wo ich diesen Job mache. Inzwischen kennen mich die Leute. Sie wissen, mit mir leitet man sich nicht an, aber ich habe auch eine väterliche Art. Ihr seht hier auf dem Bild, ich habe eine große Tasche, eine Sanitasche, dank der sehr guten Grenadierausbildung, die man erst versorgt bei Verwundeten macht, kann ich die Leute auch im Park, wenn es einmal eine Messerstecherei gibt, kann ich gut besorgen. Viele von denen wollen nicht zum Arzt gehen, das Spital, weil sie dann Angst haben, dass die Polizei kommt und sie ausgeschafft werden. Aber ich kann mit ihnen reden. Es hat auch auf dem Platz Stammkunden, arabische Stammkunden, und die helfen mir einmal etwa dir, weil sie mich kennen, dass sie in Arabisch übersetzen tun, sodass die Jungen dann wissen, okay, mit wem haben sie es da zu tun. Und ich sage ihnen, da geht es lang, das sind Regeln, man tut anständig miteinander umgehen, man tut Frauen nicht als Putter beschimpfen oder so, also als Prostituierte beschimpfen und so weiter, sondern man geht anständig miteinander um. Es wird zum großen Teil akzeptiert. Es sind einfach immer die Jungen, die immer nachkommen, die ja, so eine Art Glücksritter sind. Sie hoffen sich, dass sie da irgendwie in der Schweiz zum Geld kommen. Auf welche Weise halt auch immer. Oftmals halt durch Delikt, Raubdelikt, Einbruch und so weiter. Aber das ist jetzt einfach so. Ich denke, der Herrgott hat mich genau den Platz gestellt, wo ich jetzt bin. Und ich tue jetzt mal mit meiner Geschichte anfangen. Ihr habt wahrscheinlich vielleicht schon einen Teil davon gelesen, was ich da alles bin inzwischen, was ich da errungen habe. Wir gehen zurück ins Jahr 1994, 1995. Da bin ich ein junger Bursch, 33 gewesen, wo das Foto entstanden ist. Ich war Familienvater gewesen, von 5 Kindern, 4 Söhnen und einer Tochter. Einer der glücklichsten Männer. Es war die schönste Zeit gewesen für mich als Familie, so zusammenzuleben. Das hat aber leider ist der Anfang, als ich in die Welt gekommen bin, nicht so glücklich gewesen. Ich bin ursprünglich in Wien geboren. Meine Eltern sind beide Österreicher, der Vater mit ungarischen Wurzeln. Meine Eltern waren 19, als sie sich kennengelernt haben, haben sich verliebt ineinander und dann ist der Rudi entstanden. Meine Mutter war gerade in einer Krankenschwesterlehre. Sie hat aufgrund dessen, dass sie schwanger geworden ist, ihren Job verloren. Der Vater hat eine Automechanikerlehre gemacht, der hat sie noch fertig können machen. Aber meine Mutter, weil sie ein uneheliches Kind hatte, ist sie schon immer von der Gesellschaft geächtet worden. Sie hat einmal Hilfe gesucht bei der Maria Dreihilfe. Chile in Wien ist eine bekannte Chile. Aber dort hat der Pfarrer, also sie ist katholisch aufgewachsen, der Pfarrer hat in der Beichte nichts anderes gewusst zu sagen, du hast ein uneheliches Kind, du bist eine Hure. Obwohl sie in der grössten Not zu ihm gegangen ist. Sie ist dann brüllend aus dieser Kirche rausgegangen und ist allein da gestanden. Mein Vater, der hat 11 Geschwister. 11 Kinder, ich denke ältere Generationen von da, die wissen, wie das ist, wenn man so viele Kinder ist. Kann es einmal heftig zu und her gehen. Mein Grossvater war wohl ein gläubiger Mann, gewesen, aber auch sehr, sehr jähzornig. Also wenn jemand nicht gespürt hat, dann hat es geklopft. Dann hat es nicht nur Ohrfeige gegeben, sondern recht kräftige Prügel. Da hat mein Vater auch mitgenommen. Er war ein Automechaniker, beziehungsweise er war in dieser Situation auch überfordert, gewesen, weil meine Großmutter hat auch meiner Mutter angehängt, dass sie extra schwanger geworden ist. Und da hat sie mich Gift gegeben. Mein Vater hat in dieser Streiterei hat er genug gehabt und ist einfach abgehauen. Hat meine Mutter in den Stich gelassen. Meine Mutter war ganz allein gewesen, hat dann irgendwo einen Job müssen suchen, hat dann einen gefunden. Und zwar einen jüdischen Anwalt, hat ein paar Barmen mit ihr gehabt und hat gesagt gehabt, gut, sie kann da als Hilfskraft im Büro bei ihm helfen. Und hat ihr einen Job gegeben, hat sie einigermaßen gut bezahlt, sodass sie sich eine Zweizimmerwohnung hat können mieten und mich durchbringen. Mein Vater hat seinen Traum verwirklicht in diesem Zeitpunkt. Er war Automechaniker und leidenschaftlich, eben, er war knapp nicht einmal 20 gewesen. Er wollte unbedingt einmal Rennauto flicken und ist nach Deutschland, Nürburgring, und dort hat er sein Hobby, hat er Realität werden lassen und hat Rennauto geflickt. Seine grosse Leidenschaft, Formel 1 Rennen. Jedoch hat meine Mutter sehr geliebt. Meine Mutter hat da, weil sie hat arbeiten müssen, mich müssen bei einer Tagesmutter unterbringen. Problem ist, dazu mal hat man keine pädagogische Ausbildung gehabt, sondern da hat man einfach Kind genommen, Kinderhütte gemacht und am Abend sind die Kinder wieder geholt worden. Dadurch, weil ich die Strickereien innerhalb der Familie mitbekommen habe, bin ich sehr beunruhigt gewesen. Da bin ich 2-3-jährig gewesen. Da hatte ich sehr grosse Verlassenheitsgefühle gehabt, weil der Papa aufs Mal weg war. Und dann gibt mich die Frau, meine Mutter, bei einer fremden Frau ab, wo ich den ganzen Tag verbringen tue. Dann bin ich ein Schreikind geworden. Ich habe meine Eltern vermisst. Und die Frau war überfordert mit dem. Und hat mich dann, weil ich andere Kinder angesteckt habe mit dem Brüllen, hat sie mich dann einfach in den Keller runtergetan. Das ist mehr als nicht ganz als zwei Jahre gegangen. Und jetzt muss man sich vorstellen, man ist ein 2-3-jähriges Kind, man ist verlassen, man ist im dunklen Keller. Und irgendwann hat mich dann mein Vater einmal geholt. Er hat Sehnsucht nach meiner Mama gehabt, ist dann zurückgekommen nach etwa noch 2 Jahren. Die zwei haben sich umarmt, haben sich noch immer geliebt. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen in die Schweiz. Dort suchen sie Leute wie mich. Ich mache eine Umschulung. Zuerst hat er eine Baumaschine gepflegt, später ist er zu der Swissair gegangen und hat als Flugzeugmechaniker gearbeitet. Meine Mutter war sofort dabei gewesen, weg von der Familie, wo immer Krach und Zoff und Streitereien geherrscht hat. Und er fragt sie, wo ist mein Sohn Rudi? Und dann sagt sie, ja, der ist bei der Tagesmutter. Er geht mit dort in die Wohnung rein und er sieht er über 20 kleine Kinder, sehr lebendig, und dann sucht er mich und findet mich nicht. Und dann sagt dann die Frau zu ihm, ja, der Schreihals, der ist unten im Keller. Er geht dann runter, dort unten sieht er mich im Dunkeln vor mich hinschluchzen, in der eigenen Scheiße und Pisse. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was das mit einem kleinen Kind macht. Das ist ein Trauma. Und diese Art von Traumata, da kann niemand etwas dafür. Die Frau, die mich gehört, hätte sollen hüten, die war halt überfordert gewesen. Sie hätte nicht anders können reagieren. Und so hat das Schicksal halt seinen Lauf genommen, dass ich verhaltensauffällig geworden bin. Das hat sich dann in der Schule gezeigt. Also meine Eltern sind dann mit mir in die Schweiz. Und als erstes bin ich im Berner Oberland, also nicht Berner Oberland, im Berner, so nahe in Langenthal bin ich, sind wir gewesen. Und da hat der Autobahnbau stattgefunden zwischen Bern und St. Gallen, da heisst. Und da hat zuerst mein Vater die Backer gepflegt auf diesen die Baumaschine, und nachher später hat er bei der Swissair angefangen. Und so sind wir dann in Wil, St. Gallen gelandet, wo ich dann auch aufgewachsen bin. Schulzeit ist für mich, wie soll ich sagen, eine schwierige Zeit gewesen. Ich war verhaltensauffällig gewesen. Wenn mir es nicht passt, habe ich keine Aufgabe gemacht. Und dann habe ich Strafaufgabe bekommen, habe ich auch nicht gemacht. Und wenn es mir ganz gar nicht passt, bin ich einfach auf Schule schwänzen. Im Wald hat es mir viel besser gefallen. Das hat aber dazu geführt, dass mein Vater eben auch eine Überforderung hatte, ähnlich wie mein Großvater war. Und jedes Mal, wenn ich dann eine Strafaufgabe bekommen habe, beziehungsweise er das Telefon vom Lehrer bekommen habe, dann haben sie Prügel gesetzt. Die Prügel sind ein Zeichen, wo ich nicht meinen Vater will schlecht machen, sondern es ist ein Zeichen, jeder Mensch, der prügelt, ist eine Art Hilflosigkeit. Sie wissen nicht weiter. Sie haben auch keine anderen Werkzeuge. Sie wissen nicht, was Pädagogik heisst oder wie und so weiter. Die älteren Generationen von euch, die wissen wahrscheinlich, ich habe das leider vielfach mitbekommen, ist so, dass halt Prügel früher noch halt eingesetzt worden ist als Erziehungsmittel. Und so ist es halt auch gewesen. Ich bin da als Bübel geschlagen worden. Er hat mich dann so weit geschlagen, dass ich am Boden gelegen bin, und von oben runter hat er mir reingegangen und die Füße auf mich runterprasseln lassen. Manchmal hat er über die Gurt noch genommen. Und wenn man dann so als 7-8-jähriger Bub da am Boden liegt und dann noch hörst, du bist nicht wert, du bist eine Schande für die Familie und. Das prägt sich ein. Und wenn man als Kind das in sich aufnimmt, ich bin nichts wert, bildet sich eine Minderwertigkeitsproblematik. Und das ist ganz tief drin. Und das nimmt man mit bis ins Erwachsenenalter rein. Ich hatte dann das Glück gehabt. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, zuerst mit Judo, später ein bisschen Jiu-Jitsu, Dann Aikido. Aikido ist etwas, das mir sehr gefallen hat. Heute bin ich im zweiten Dan, also zweiter Meistergrad, Schwarzgurt. Habe dann das gepflegt. Mit 14 hatte ich schon den Braugurt gehabt. Das ist ein Gurt, bevor man den Meistergrad hat. Mein Vater hat das Telefon bekommen, dass ich ihm seine Unterschrift gefälscht habe. Weil ich hätte wieder Strafaufgaben machen und er hätte unterschreiben sollen. Mein Vater hat mich erwartet, ihr gewusst, er hat die Stubentür zugemacht und jetzt klopft es. Auch wieder, ich liege am Boden, er prügelt auf mich ein. Und irgendwann holt er dann einmal mit dem Fuß aus und will mir da richtig eins in den Arsch ginken. Und da hat es mir in dem Moment hat's Klick bei mir gemacht und hat gesagt, ich hasse das. Und hat dann nachher am Boden liegend, wie ich es im Aikido gelernt habe, eine Abwehrbewegung gemacht mit dem Fuß und er schlägt voll auf meine Fußkante und bricht sich das Bein. Das war ein Erfolgserlebnis mit 14. Ich wende Gewalt an und löse ein Riesenproblem. Er hat mich nämlich ab dem Zeitpunkt nie mehr geschlagen. Das war ein Erfolgserlebnis. Und das prägt sich bei einem Kind in dem Alter ein. In der Schule habe ich dann, ja, das auch ein bisschen ausgenutzt. Ich habe immer mich gerne als Held aufgespielt. Auch ein Merkmal von Minderwertigkeitsgefühl, wo man sich will als Held darstellen. Und ich habe mir immer ausgesucht, die Leute, die mobben tun. Es hat immer Leute gehabt, die andere geplagt haben, umgeschubst haben, Haken gestellt gelernt, Brausenbrot weggenommen oder sogar das Taschengeld. Und wenn die als dritte hoch waren, ich bin dann hingegangen, aufgrund meiner Kampftechniken, habe ich die alle vermöbelt. Und ich bin der Held vom Schulhaus gewesen. Aber auch da wieder, es hat bei mir da oben etwas Gravierendes gemacht, dass du mit Gewalt Erfolg hast. Du bist dann aufs Mal jemand. Und das ist eine ganz fatale Bewegung als Kind, wo man dann nachher halt immer wieder, wenn Krisensituationen kommen, wo du dann Gewaltfantasien hast oder dann auch entsprechend umgesetzt hast. Einer der wichtigsten Punkte war dann, ich habe dann auf dem Bau eine Lehre gemacht, eine Ausbildung, habe mich während der Lehre Zeit habe ich mich eingebürgert in der Schweiz, bin Schweizer Bürger geworden und habe dann natürlich, wie alle Schweizer Bürger, muss man ein RS machen. In meinem Kopf hatte ich viel Gewaltfantasie, weil meine Familie hat während der Zweiten Weltkrieg und Ersten Weltkrieg viel zu leiden gehabt. Sei es durch die Nazis, sowie auch durch die Kommunisten. Wien ist aufgeteilt worden wie Berlin, hat genau unsere Familie ist im russischen Sektor gewesen. Die Russen haben geklaut, was nicht nied- und nagelfest war. Da ist der Kommissar am Litvonikirche und hat gesagt, im Namen des Sowjetvolkes brauchen wir da, weg. Hat nicht interessiert, dass da 12 Kinder hat. Sondern da ist einfach gemacht worden. Mein Vater hat in der Kanalisation als 5-jähriger Bübel hat er von der Kanalisation vom amerikanischen Sektor in den russischen Sektor in einem Wachsack Lebensmittel durchgeschmuggelt, weil die Russen haben zu wenig Lebensmittel gehabt und die Amerikaner haben alles im Überfluss gehabt. So ist mein Vater halt aufgewachsen, auch in einer wahnsinnigen Not. Großmutter hat das Kind nur durchgebracht, weil sie eine Wäscherei aufgetan hat. Weil mein Großvater ist als 17-Jähriger, ist er im Ersten Weltkrieg verwundet worden. Da war die K&K-Monarchie noch. Er musste da in Südtirol kämpfen. Und er wusste, ich werde nie mehr Waffen anlangen. Der Bauchschuss hat ihn das ganze Leben lang geplagt. Er hat dann im Zweiten Weltkrieg, wo dann gekommen ist, haben den Nazi ja Österreich okkupiert, haben eine Waffe in die Hand gedrückt und gesagt, er muss jetzt da Bolschewisken verschiessen. Er hat gesagt, mache ich nicht, aus Glaubensgründen und ich weiß, wie so eine Verwundung wehtut. Und dann haben sie ihn als Vaterlandsverräter ins Gefängnis gesperrt. Meine Großmutter musste mir nicht die 12 Kinder durchbringen. Nachdem Wien befreit worden ist, ist gerade ausgerechnet das Gefängnis im russischen Sektor gewesen. Und dann haben die Russen gesagt, so, gut, dass du nicht gegen uns gekämpft hast, jetzt darfst du Nazis verschiessen. haben noch ein Gewehr in die Hand gedrückt. Er hat gesagt, mache ich nicht. Und er ist wiederum eingesperrt worden, weil man nicht gewusst hat, was für ein Typ ist. Wahnsinniger ist, im Knast, und da weiß man von der Geschichte her, und meine Familie hat insbesondere eine ganz spezielle Beziehung zu Juden gehabt. Mein Großvater hat im Knast innen Beziehungen zu Juden, die inhaftiert worden sind, können knüpfen. Und die Juden haben ihm geholfen, dass er eine Wohnung im Judenviertel bekommt, damit er alle 12 Kinder kann unterbringen kann. Es waren nicht alle Kinder dort. Einige haben sich dann durchgeschlagen im amerikanischen Sektor. Aber es war immer ein besonderer Moment gewesen. Ich bin bis zum 7. Lebensjahr bin ich noch in Wien gewesen. Hat nur die erste Klasse angefangen. Meine Nachbarn waren alles jüdische Jungs gewesen, mit denen ich dann im Augarten Fußball gespielt habe. Ich habe also immer mit den Juden ganz ein spezielles Beziehung gehabt, beziehungsweise auch unsere ganze Familie. Jetzt komme ich da wieder in die Schweiz zurück, ich habe meine Lehre gemacht und ich habe mir in meinem Kopf drin, aufgrund von meiner Familiengeschichte, wo Probleme mit den Nazis und mit den Kommunisten hatten, habe ich gesagt, wenn einmal die Sowjetunion zuschlägt, und das war gerade Anfang des 80er Jahre, dann will ich eine exzellente Ausbildung haben. Ich war ein super Läufer, ich war ein super Kampfsportler, was mir gefällt hat, eine super Ausbildung an Waffen. Also habe ich mich bei den Grenadieren angemeldet und weil ich topfit war, da ist aber heute unten ein bisschen weiter oben gewesen, bin ich locker herangekommen und bin so gut gewesen, ich bin Scharfschütze geworden. Ich habe Sprengmeister gemacht und eben eine gute Sani-Ausbildung. In dem habe ich dann auch als Unteroffizier dann unterrichtet. Ich habe über 110 Rekruten ausgebildet in diese Richtung und habe mich darauf etwas eingebildet. Ich habe eine schöne Uniform bekommen, einen Haufen Orden, ein paar Winkel. Ich war sehr stolz gewesen. Aber das ist alles eine Maske, um die eigene Minderwertigkeit zu überdunkeln. Oh, das ist sehr lieb von dir. Danke vielmals. Herzliches Dankeschön. Ja. Ich tue es da anstellen. Ich habe dann die RS hinter mir gehabt. Nach der RS habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt weiter? Und dann habe ich mich entschlossen, Polierschule zu machen. Und in dieser Zeit lerne ich meine Frau kennen. Frauen sind für uns Männer etwas ganz Besonderes. Weil sie sozialisieren uns. Muckis haben, das beeindruckt die wenigsten Frauen. Füße zeigen, das ist keine Chance bei den Frauen. Man muss freundlich sein, man muss liebevoll sein, man muss zärtlich sein. Man muss zuvorkommend und hilfsbereit sein und so kommt man an die Herzen der Frauen an. Bei uns zwei hat es eingeschlagen und aus dem sind dann 5 Kinder entstanden. Kommen wir da weiter. Ich hoffe, dass wir jetzt richtig heben. Jawohl. Sind in dem Zeitrahmen sind das meine 5, also 4 Buben und ein Mädchen da in der Mitte. Da ist sie gerade knapp ein Jahr alt gewesen, 1992, 1993. Ich war der glücklichste Mann gewesen. Ich hatte ein Baugeschäft, ich habe mich selbstständig gemacht, hatte 6 Mitarbeiter, 5 Kinder, die ich über alles geliebt habe. Wenn ich einmal heimkomme vom Bau, da sind die 5 einmal daherz gewackelt, Papi, 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 und haben dann erzählt, was im Kindergarten, in der Kita oder in der Schule läuft. Nachher haben wir miteinander zu Nacht gegessen und dann haben wir gebettelt. Und das war immer so ein ganz schöner Moment, den wir miteinander erlebt haben. Eine der ganz berührenden Sachen, die für mich genossen haben, meine Kinder. Und ich habe mir geschworen, ich werde meine Kinder nie schlagen. Dass ich meine Kinder immer gut schauen tun. Alle Kinder haben Hausgeburten gemacht, sie sind zuhause geboren. Und das ist für einen Mann etwas ganz Besonderes. Wenn man ein Buschel da in der Hand hat, und vorne die Wehen von der Mutter erlebt hat. Ich bin hinter meiner Frau gesessen. Sie hat sich da in meinen Oberarmen festgehalten und immer mit Hebamme gesagt hat, jetzt muss sie pressen. Da habe ich gemerkt, weil beim ersten Kind, beim Gabriel, hat sie die Nägel nicht geschnitten. Und ihr da an meinen Oberarmen hat es dann schöne Spuren gegeben. Und bei dem nächsten Kind hat sie immer schön die Fingernägel geschnitten. Aber das ist etwas, wo man gemerkt hat, wenn du so hautnah bei der Frau bist und wie sie die Wehen spürt, das hat für mich einen enormen Eindruck hinterlassen. Ich habe gemerkt, was Frauen bei einer Geburt durchmachen müssen. Und das ist echt bewundernswert. Da können wir Männer gerade einstecken mit unseren Männergrippe und so. Ja, gute Nachtgeschichte nachher. Das habe ich geliebt. Ich habe mir freie Kindergeschichte erfunden. Und die Kinder sind einmal 5 zu 5 hoch auf dem Sofa um mich herumgebiegt und haben gebannt zugelassen. Nach einem Abendgebet und dann Gute Nacht, Liedli. Manchmal bin ich sogar mit den Kindern zusammen eingeschlafen. Aber das war mein glücklichster Moment gewesen. Leider hat das aber nicht so lange angehalten. 1993, 1994 hat sich eine Baukrise angebahnt. 1994 bin ich kurz vor dem Winter gestanden, habe keine Aufträge mehr gehabt. Ich hatte 6 Mitarbeiter, mit diesen Jungen hatte ich es sehr gut gehabt. Ich konnte aber auch ihnen ihre Löhne nicht mehr zahlen. Ich konnte mal Miete nicht mehr zahlen, Krankenkasse, Strom, Telefon. Überall ist das Geld knapp geworden. Mein Problem war auch, dass ich durch meine Probleme auch eine gewisse Arroganz entwickelt hatte. Und zwar alles, was so Büroknuschtis sind, das sind für mich zweiklassige Menschen gewesen. Weil also Banker zum Beispiel, Banker ist für mich, also auch heute noch habe ich meine Bedenken bei Banker. Aber ohne Banker kannst du kein Geschäft führen. Leider habe ich da immer geglaubt, du musst nur arbeiten und da kommt der Kohle nie. Leider habe ich einmal das Geld, das ich hatte, wiederum neu investiert in Geräte oder in Fahrzeuge und so weiter und habe dadurch zu wenig Renditen abgeworfen. Und Banken wollen natürlich auch etwas verdienen. Ich war da zumal im 3. oder 4. Geschäftsjahr gewesen, und da hat es dann das ergeben, dass ich über 300.000 Franken im Minus war. Und da eröffnet mir die Bank, dass sie mir ein Geschäftskonto kündigen. In 3 Monaten müsste ich eine andere Bank finden, die mich übernimmt. Aber aufgrund dessen, weil ich keine saubere Buchhaltung hatte und eben zu wenig abgezahlt habe, habe ich keine Nachfolgebank gefunden. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Ich bin dann nachher in einen Konfliktmodus gekommen, wo auch ich mit der Frau habe 5 Kinder und wir haben immer über das blöde Geld gestritten, das hin und vorne nicht gelangt hat. Meine Frau hat ein Hobby gehabt, sie hat gern getanzt, sie hat am Freitagabend immer ihren Frauenabend gehabt und da habe ich immer um das Kind geschaut. Für mich in Ordnung gewesen. Aber leider hat sie dort andere Männer kennengelernt und ist fremdgegangen. Und wenn man eine Minderwertigkeitsproblematik hat, auch mit 35 Jahren, ist Eifersucht sehr gross, sehr stark verbunden auch mit dem Minderwertigkeitsproblem. Darum wird man schnell einmal eifersüchtig. Wir haben dann viel gestritten miteinander. Ich selber habe die Schuld immer woanders gesucht. Banken, die mir nicht helfen, sogenannte Findbilder kreiert. Auch da, Menschen mit Minderwertigkeit, die brauchen Findbilder, damit sie andere Menschen können schlecht machen können, weil sie ihre eigenen Fehler ausblenden wollen. Bei mir ein klassisches Beispiel war es. Ja, es war eine schwierige Zeit, auf jeden Fall. Meine Frau hat dann irgendwann mal genug von mir gehabt und hat sich getrennt von mir, hat einen Brief hinterlassen, ich muss jetzt 6.200 Franken Alimente zahlen, sonst sehe ich einfach Kind nicht. Sie hat gewusst, ich liebe meine Kinder über alles. Im ersten Moment habe ich mir überlegt, all diese Schlampen bringe ich um, jetzt geht sie noch fremd. Und habe mir schon überlegt, wie ich das mache. Ich bin ein Grenadier. Man lernt dort, jemanden zu killen. Eine quäntliche Vernunft hatte ich, dank meiner Kinder. Meine Kinder haben gewusst, wenn ich die Frau umbringe, haben sie keine Mutter mehr. Und ich gehe ins Gefängnis. Und dann, was passiert mit ihnen? sie kommen in ein Heim. Also habe ich mir dann überlegt, okay, da muss ich etwas anderes machen, also gar nicht auf die Banken los. Und so ist dann aus dem Prozess entstanden, ich mache Überfälle. Der erste Überfall, jetzt gehen wir da mal weiter, das sind ein bisschen, ich bringe den Vortrag einmal auch an Schulen, an Gymnasien und auch Kirchengemeinden, wo ich einmal eingeladen werde und in Jugendgefängnis. In Deutschland hat es ein christliches Jugendgefängnis und da bringe ich den Vortrag rein. Da tue ich eigentlich aus der fachlichen Seite her aufzeigen, was kann passieren kann, dass ein Mensch schwer kriminell wird. Ich gehe jetzt da nicht aufs Einzelne rein. Wichtig ist jetzt aber, meine Welt ist zusammengestürzt. Meine Ex-Frau ist weg, alle meine Kinder, sie erpresst mich mit meinen Kindern. Und jetzt muss ich irgendjemanden Schuldigen finden. Und das sind die bösen Banken. Quasi die gelackten Herren in den schönen Anzügen, die müssen nur ein bisschen Unterschriften leisten und dann haben sie Zehntausende, Hunderttausende und Millionen Franken verdient. Ohne, dass sie sich jemals die Hände dreckig gemacht haben. Und das ist für mich ein Findbild geworden. Und das, die Art von Findbildern, tust du dir Sachen zurechtlegen, dass du dann ganz schlimme Sachen kannst machen. Findbilder ist etwas, was nicht Gott gewollt ist. Ich war dazu mal nicht auf einem Glaubensweg gewesen. Ich wollte einfach nur Rache wollen. Schuldige finden. Andere sind schuld für meine Situation. Und da hat es dann der erste Überfall ist dann gewesen, auf einen Geschäftsmann, wo mit meiner Ex-Frau ein Verhältnis hatte. Ich habe gewusst, er hat einen Tresor in seiner Stube und ich habe ihn dort Nacht überfallen. Jetzt, ich tue da sehr detailliert aufzeigen und ich hoffe, dass das bei den Kindern nicht zu gravierend, also wenn sie Fragen haben, können sie selbstverständlich die Fragen stellen. Also, dass man da auf die Kinder ein bisschen Rücksicht nimmt. Aber ich versuche auch aufzuzeigen, was ich da zumal fähig war. Ich war ganz in schwarz gekleidet, hatte eine Haube mit Seeschlitz, habe geläutet an seiner Wohnung am Abend um 9 Uhr. Er macht Türen auf, ich gehe rein und er sieht mich, dass ich da ihn überfallen will und will mich schlagen. Ich als Kampfsportler, ich habe natürlich gewusst, okay, jetzt kann ich erst recht treten. Wenn der mich schlagen will, zuerst geht er, tut er meine Frau bumsen und jetzt wird er mich noch schlagen. Jetzt kann ich richtig drauf gehen. Ich habe natürlich gepackt, auf den Boden gerührt, habe mich auf ihn draufgeknüllt und habe dutzende Mal auf sein Gesicht eingeschlagen. Er hatte einen mehrfachen Kieferbruch, Nasenbeinbruch, viele Zähne draussen. Er hat blutet. Wahnsinnig. Ich habe dann ein Betonklebeband genommen, damit er nicht schreien kann, und habe das Mund zugeklebt. Mit Kabelbinder habe ich ihm die Hände zusammengegeben und habe dann nachher den Tresor aufgemacht und dort hinten sind nur 200 Franken gewesen. Also ein totaler Reinfall. Und für das habe ich so brutal bin ich vorgegangen. Aber ich habe mir keine Gedanken gemacht über das Opfer. Sondern man denkt, okay, das nächste Mal muss eine richtige Bank haben. Der nächste Überfall war tatsächlich Zürcher Oberland, eine Bank, die ich längere Zeit beobachtet habe. Ich habe gewusst, die Polizei braucht mindestens 10 Minuten vom Nachbarort, vom Polizeiposten bis dort hin, bis auf Hittnau. Und dann habe ich das eine Weile lang beobachtet, habe gesehen, dass im Schalterraum das ist eine Falle, wenn du dort hingehst, dann könnt ihr die Schiebetür blockieren und dann bist du gefangen. Und so habe ich die Hintertür beobachtet und da passiert Folgendes. Es ist dunkel, Mitte November. Ich habe die Überfälle immer um 6:30, kurz vor dem 4 Abend gemacht. Sehe ich, wie die Tür hinten aufgeht, kommt eine Mutter mit zwei kleinen Kindern raus. Ein Bübli, ungefähr 2 Jahre alt, und ein Mädchen, ungefähr 5 Jahre alt. In einem Leiterweg drin. Und die haben es total gaudi. Man muss noch sagen, die Zürcher Kantonalbank hat noch Post anschliessend gehabt. Und da ist ein Postwagen gekommen Und sie haben den Päckli, den Böschler, mitgegeben und er hat den Päckli den Leiter wegeliert. Und die Kinder hatten richtig den Applaus gehabt. Sie sind dann wieder reingegangen, die Türe, die dann langsam zugegangen ist, ich bin da vorne gesprintet, habe gerade im letzten Moment die Türe können heben, bevor sie ins Schloss gegangen ist, und habe auf meinen Kumpel gewartet. Wenn ich Kumpel sage, es waren Mitarbeiter, die ich die Löhne nicht mehr zahlen konnte. Und ich habe das innen so quasi als Robin Hood-Image verkauft. Ja, wenn die Banken uns nicht helfen wollen, gehen wir es bei ihnen holen. Aber wie mir dann, oder vor allem ich, wie ich, dann brutal vorgegangen bin, über das haben wir gar nicht geredet. Wir wollten eigentlich nur das Geld haben. Ich zähle dann und dann dringe ich in den Raum ein. Da hat es am Anfang so einen 3-4 Meter einen Gang. Und dann kommt man in einen grösseren Raum hier und vor mir steht das kleine Mädchen. 5 Jahre alt. Ich packe sie an den Haar und halte ihre geladene Waffe an die Schläfe. Meine Armeewaffe. Die Mutter ist so derart erschrocken, dass sie vor mir in die Knie gegangen ist und mich gebeten hat, zitternde Stimme. Ihr sind Tränen runtergelaufen, hat den Lidschatten und das Make-up verschmiert und fleht mich an, lassen Sie meine Tochter los, bitte lassen Sie mein Mädchen los, lassen Sie mir Sandra los, bitte, bitte. Ich war knallhart gewesen, ich hatte kein Gefühl. Und das ist einer der schlimmsten Dinge, die ein Mensch machen kann, jegliche Form von Mitgefühl abschalten. Man muss noch bedenken, das kleine Mädchen war etwa so gleich alt wie meine Tochter. Ich hatte kein Erbarmen. Ich habe das Ding durchgezogen. Mit einem meiner Mitarbeiter, der ist früher gerannt, weil auf der anderen Seite des Raums hatte es eine Schiebetür, wo man nur Sicherheitscode hat können, in den Schalterraum bzw. den Tresorraum. Dort ist der Vater erschienen und da hat er gesehen, wie ich seine Familie bedrohe. Er hat dann von seiner Seite aufgemacht, mein Kumpel ist hier, hat dann nachher den Tresor geholt und dann wieder rausgekommen. Ich hatte die Devise, 4 Minuten geht das und dann sind wir raus. Für uns eine erfolgreiche Sache gewesen. Wir haben keinen Gedanken verschwendet an diesen Kind und an die Eltern, was die für Ängste durchgemacht haben. Der dritte Überfall, ich erzähle, ich habe ganze 7 Überfälle gemacht. Der dritte Überfall, das war der letzte gewesen, auch hat ein sehr tragisches Ende gehabt, nicht gerade beim Überfall, aber das war eine bewundernswerte Filialleiterin gewesen. Ich bin dort auch bei einer Post hinein eingedrungen. Die haben gerade Besprechung gehabt für den nächsten Tag. Ich sind alle überrascht, verschrocken, haben Angst gehabt. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen alle in eine Ecke gehen, es sind etwa 15 Leute gewesen. Und mein Kumpel hat Tresor und Schubladen erklärt. Ich laufe da so und bewache die Leute mit der Pistole und da kommt dann eine so zierliche Frau führen, etwa einen Meter von meiner Pistole und sagt sie, auch sie hat zittert vor Angst, sie, ich habe Angst, dass sie schiessen und ich will nicht, dass sie meine Mitarbeiter verletzt. Und wenn sie schiessen, dann müssen sie auf mich schiessen. Wenn man zuerst denkt, wow, die Frau hat Mut. Und dann hat gesagt, ja, wenn alle spuren, dann schiesse ich nicht. Und das war so gewesen. Ich laufe so da weiter und die Frau ist immer einen Meter vor mir her. Also eine unglaublich mutige Frau. Leider hat es dann da ein tragisches Ende gegeben, nicht an dem Überfall selber, sondern später. Ich komme dann darauf zurück, wo man dann gegen das Ende dann ein bisschen erzählt wird. Ich zeige da auf, was ein Mensch fähig ist, wenn er vor dem Scheitern ist. Wenn er die Fähigkeit, ich bin da zum 35 gewesen, an der Höhe, ja, körperlich, ich habe vorhin ein Foto von mir gesehen, man ist körperlich, man kann alles machen. Man kann wirklich alles machen. Und vor allem viel, viel schlimme Sachen. Zum guten Glück hat mich dann irgendwann einmal eine Eliteeinheit hat mich dann verhaftet vom Kanton St. Gallen. Die haben mir super Fallen gestellt, die hat keine Chance gehabt. Die haben gewusst, dass ich eben ehemalige Grenadier, Scharfschütze bin, Kampfsportexperte. Und die haben eine super Falle gestellt, die haben null Chance gehabt. Ich bin verhaftet worden und dann komme ich als erstes in Untersuchungsgefängnis. Und dann Menschen sagen, ja, Schweizer Gefängnis, das ist ja ein bisschen so eine Art Hotel, ja, ein gutes Hotel. Die Leute sind ja versorgt, die haben ja dreimal zu essen im Tag und so weiter. Stimmt nicht ganz. Man hat schon in dem Sinn, die Infrastruktur von Gefängnissen sind gut bei uns in der Schweiz. Aber da, was man erlebt mit anderen, das ist heftig. Der erste Abend, wo ich dort drinnen war, ist um 9 Uhr am Abend. Also das eine ist, ich bin in einer sogenannten Durchgangszelle zuerst drin gewesen, wo alles verkritzelt nehmen und mit Feuerzeug haben sie alles Mögliche angezündet. Schlimm war die Militärwollendecke, die nach Pissen gestunken hat und nach Gekotztem. Und hat Brandlöcher gehabt von Zigaretten, wo die Leute am Eingeschlafen sind. Ekelerregend gewesen. Aber dann am 9 Uhr am Abend, ich bin am Abend um 5 Uhr bin ich verhaftet worden, am 9 Uhr am Abend, hat sie den Nachbarn erzählt, haben sie dann einen Junkie getan. Junkie ist ein böses Wort. Ich verwende es jetzt, heute verwende ich es nicht mehr. Junkie heisst eigentlich auf Deutsch übersetzt Müll. Und sie selber hören das auch nicht gern, wenn man denen sagt, du bist nur ein Junkie. Sie haben auch ein gewisses Ehrgefühl, viele, die drogensüchtig sind oder Alkoholprobleme haben, sie wollen kein Junkie, sie wollen kein Müll sein. Aber früher habe ich das eben so gedacht. Nebenzu ist dann so einer eingesperrt worden. Und zwar hat er Cannabis verkauft, genau ausgerechnet an einem Drogenfahnder, weil er hat den Schuss Heroin gebraucht. Er hat aus dem Erlös hat er unbedingt Heroin gebraucht und Heroin ist eine sehr harte Droge. Und wenn man dann auf Entzug ist, nennt man das kalter Entzug, wenn man auf einmal nichts mehr hat. Und im kalten Entzug, das ist für Drogensüchtige extrem schmerzhaft. Er hat mir das später so geschildert, das ist etwa so, wenn du auf kalten Entzug bist, du hast wie 1000 heiße Nadeln von innen drauf am Körper, die gegen die Haut stechen tun. 1000 heiße Nadeln. Und der hat tobt im Gefängnis. Er ist am Abend um 9 Uhr reingekommen. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht verschreckt und auch ihr Kind nicht. Ich tue es jetzt nur simulieren.
Ich will raus! Leg mich raus! Rausgehen! Ich will raus! Rausgehen!
Am 9 Uhr am Abend bis am 3 Uhr hat er so getobt. Und das ist kein Einzelfall. Man erlebt das immer wieder im Gefängnis, dass jemand ausflippen tut. Er hat dann nachher, also er ist nicht der Einzige, der rumgeschraubt hat, weil er so ab Mitternacht die anderen auch wollen pennen. Und dann hat dann geheißen, hat dann alle dummen angeschraubt und gesagt, hey, ihr habt die Schnurren, du Arsch, wir reissen den Teier ab, das nächste Mal, wenn wir dich sehen und so weiter. Also es ist ein Irrenhaus. Untersuchungsgefängnisse sind Irrenhäuser. Leute flippen dort aus. Und das ist nicht angenehm. Und ich bin noch nie im Gefängnis gewesen. Und als ich das so erlebt habe, habe ich gewusst, ui, das wird heftig. Ich habe dann später mit ihm geredet darüber, beziehungsweise um 3 Uhr am Morgen ist dann ein Notfallarzt gekommen, hat eine Beruhigungsspritze gegeben, dann war er ruhig. Aber das ist immer wieder so Sachen passiert. Afrikaner, oftmals wegen Zwangsprostitution oder wegen auch Drogen, kommen ins Gefängnis. Und die darf man nicht allein einsperren. Weil wenn sie allein sind, dann bekommen sie einen Koller rüber. Das sind Menschen, die immer in der Gemeinschaft sind. Also die darfst nur in der Gemeinschaftszelle bis 5 Leute müssen zusammen sein. Und dann können sie das ertragen, das Gefängnis. Und wenn sie allein sind, dann singen die so falsch und laut. Das ist unglaublich. Ganze Nacht durch. Das erlebt man halt. Der Herr war mein Retter. Also nicht der Herr da oben war mein Retter, aber er hat ihn geschickt ins Gefängnis. Er war eigentlich der Stadtpfarrer von Rorschach und hat im Nebenamt hat er Gefängnisseelsorge gemacht. Er ist dann auf Sachserie gekommen, hat sich dann vorgestellt. Ich bin so ein Mensch, der auch heute noch mit Missionierungen ein bisschen Mühe hat. Weil wenn er gekommen wäre und hätte gesagt, Du musst nur an Gott glauben und dann anleiken und dann wird alle Schulden von dir wegfallen. Du musst nur alles an Jesus anlegen. Das hätte ich ihm gesagt. Danke vielmals, tschüss. Und die meisten Gefangenen machen genau das auch. Aber was bei ihm der Türöffner war, war da. Hallo, ich bin der Georg Schmucki, der Seelsorger. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Die vier Wörter, das sind die Türöffner gewesen, weil mir ist schlecht gegangen. Praktisch jedem, der im Gefängnis ist, geht es schlecht. Viele haben schwere Depressionen, bis hin, praktisch alle haben einmal Suizidgedanken. Die vier Worte, wie geht es dir, war der Türöffner, dass ich auch sagen kann, was bedrückt mich da? Meine Kinder, ja, Brief bekommen, meine Kinder sind in der Schule gemobbt worden, fertig gemacht worden, weil sie einen Vater haben, der im Gefängnis ist. Meine Kinder sind belagert worden. Ich war der Double, der den Scheiß gemacht hat. Nicht meine Kinder. Lasst meine Kinder in Ruhe. Ich wäre am liebsten ausgebrochen und hätte all diesen Lümmel aus dem Ring geschlagen. In der Fantasie natürlich. Hat es natürlich nicht können. Ich konnte nicht einmal meine eigenen Kinder können unterstützen. Ihnen zulassen. Ist nicht gegangen. Ich habe das ihm erzählt. Er hat eine Verbindung aufgenommen mit der Gemeinde, wo die Kinder gewohnt haben. Und hätte so können, über den Vormund oder Beistand, hätte er ein bisschen helfen können. Der Georg Schmucki war ein ganz wichtiger Mensch, hat mir dann nachher im Glauben, hat er mir ganz am Anfang schon gesagt, Rudi, was du sähst, wirst du ernten. Du hast Gewalt gesagt und jetzt hast du Staatsgewalt geerntet und bist jetzt im Gefängnis. Und dann gesagt, okay, gut. Und dann sagt er, weißt du, du musst jetzt etwas Gutes machen. Irgendwer, wenn es dir gelingt, gute Sachen zu machen, dann wird es irgendwann, überkommst du das zurück über. Du kannst Gott nicht berechnen, aber er sieht in dein Herz. Und wenn du etwas Gutes tust, dann wird dir auch Gutes widerfahren. Wenn man denkt, okay, der ist Pfarrer, der muss er so schwätzen. Und dann hat er noch etwas anderes gesagt, es gibt keine Zufälle. Wenn man das Wort auseinander, Zufall auseinander nimmt, zu fallen. Uns fallen immer Sachen zu, wo wir dann entscheiden müssen, machen wir es oder machen wir es eben nicht. Und ich habe im Gefängnis einen Haufen Verführungen gehabt. Als Beispiel will ich sagen, es hat verschiedene Gruppen im Gefängnis. Da hat es Gruppen, die Einbrecher sind, da hat es Gruppen von Drogen und Dealer. Dann hat es eine Gruppe von Bankern, die ich gar nicht mögen, die irgendwelches Geld veruntreut haben oder Treuhänder. Dann hat es eine Gruppe Zuhälter gehabt. Zuhälter sind ja Menschen, die Frauen zur Prostitution zwingen. Die haben erfahren, was ich gemacht habe. Dann haben sie gesagt, hey, komm zu uns am Tisch essen, zum Mittagessen. Hock die an, wir machen dir ein Angebot. Du bist ein Kampfsportler, du bist ein Elitesoldat einmal gewesen, du weißt, wie man mit Waffen umgeht, du hast einen Liebhaber fast umgebracht. Du eignest eigentlich einen, aus dir macht man einen super Zuhälter. Aber es gibt drei Regeln. Die erste Regel ist, Frauen. Frauen, wenn sie nicht spuren, muss sie abschlagen. Und wenn es sie aber gewaltigen. Bis sie spuren. Das zweite ist, du musst eine heiraten. Da haben sie viele Bildchen aufgelegt. Hübsche, junge Polinnen, so um 20 herum. Wähl dir eine aus, dann tust du die heiraten. Dann hat sie Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Dann geht sie anschaffen auf Zürich Langstrasse. Und dann hat sie gesagt, der dritte Punkt ist das Wichtigste. Der dritte Punkt. Liebe gibt es nicht. Liebe ist etwas, was die Frauen uns am kleinen Finger wickelt und wenn wir das glauben, dann sind wir ihre Hampelmannen. Sie nehmen uns aus wie Weihnachtsmann, Weihnachtsgänse. Und ich habe mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Wenn ich ins Gefängnis bin, hat meine Ex-Frau, wir sind noch verheiratet gewesen, hat sie ganz teure Sachen auf meine Rechnung bestellt. Sie hat Waschmaschine gekauft, einen Tumbler gekauft, Geschirrspüler gekauft, ein Auto gekauft. Bei mir haben sich die Rechnungen gestapelt und ich habe es nicht zahlen können. Aber sie hat es dürfen machen, weil wir noch verheiratet waren. Und die haben mir gedacht, ja, der Typ hat eigentlich recht. Und haben mir dann ein Bild genommen und gesagt, ich muss mir das überlegen. Dann gehe ich wieder ran. Kommt der Georg Schmucki, der Pfarrer, und sagt, hey, Georg, du kannst eine Hochzeit organisieren. Und du lachst. Wie kommt es dazu? Und dann sage ich mir, ja, der Chefzuhälter, der Ivo, der hat mir ein Angebot gemacht. Ich habe da eine heiraten und dann geht sie noch anschaffen und ich kann meine Schulden sogar noch abzahlen. Und der, oh Gott. Und dann habe ich gesagt, ja, und Liebe gibt es nicht. Liebe ist etwas, was die Frauen uns Männern ausnehmen. Und der, er nimmt die Bibel für und sagt, weißt du, ich hätte hunderte Stellen vom Thema Liebe. Aber ich mache es jetzt nicht. Er legt die Bibel auf die Seite. Da ist auch kurz eben da Bibelsprüche zu Saat und Ernte. Und dann sagt er, weißt du, ich kenne die Zellen vom Ivo. Wenn ich dort hinkomme, hat es einen Haufen nackte Frauenbilder, dort Posters vom Blend, Penthouse, Playboy und so weiter. Und jetzt schaue ich deine Zellen an. Ich sehe keine nackte Frauen. Ich sehe ihn da. Bilder, Zeichnungen von deinen Kindern, Briefe von deinen Kindern. Und Fotos von deinen Kindern. Das sehe ich. Und jetzt sag mir, was das dich verbindet mit dem Kind. Was ist das für ein Gefühl? Es ist die Liebe zu meinen Kindern. Und so hat er mich wieder im Boot gehabt. Und ich habe dann den Zuhältern einen Absage geteilt und bin dann nachher auf einen guten Weg gekommen. Es sind noch ein paar andere Sachen. Jetzt muss ich auf euch aufmerksam machen. Mir laufen die Zeit davon. Ich bitte euch darum, jetzt, wenn ihr wollt, kann ich euch noch ein paar ganz wichtige Merkmale zum Glauben weiterverzählen. Oder, ich will jetzt nicht ein bisschen Eigenwerbung machen, am Schluss sieht man dann eine PowerPoint-Präsentation. Der christliche Verlag SCM hat eine Biografie über mich veröffentlicht und man kann dann mein Buch im Detail lesen, was ich dann durchgemacht habe. Ist es okay für euch, wenn ich ein bisschen überziehen tue? Also, wenn ihr das mit Händen aufzeigen machen, ist sehr lieb von euch. Danke euch vielmals. Wie viel demütig, aber ich denke, Gott hat mir dann so viel in den Weg gelegt, dass ich dann Hilfe erfahren habe. Das sind Zeichnungen, die ich gemacht habe, wo ich während der Gefängniszeit war. Die zwei Zeichnungen sind sogar gegen das Ende meiner Inhaftierung entstanden. Und das Bild ist ziemlich am Anfang entstanden, wo ich in die Untersuchungshaft gekommen bin. Meine Kinder wollten mich besuchen und sie nicht dürfen. Und da habe ich dann eigentlich das Bild mit Tränen, ist das Bild entstanden. Ich habe dann, das habe ich auch aufgehängt in meiner Zelle. Und der Pfarrer Georg Schmucki sieht das Bild und dann sagt er, hey, das Bild verwenden wir für einen Spendeaufruf. Und zwar für Familienangehörige, die in finanzielle Not gekommen sind. Die sollen dass die Gelder, die kommen denen zu gut, weil da der Mann oder der Vater sind eben im Gefängnis. Und tatsächlich, da ist er durch eine Kommission gegangen und der Pfarrer Georg Schmucki hat das durchgebracht und dann ist das verteilt worden. An hunderttausende Haushalte im Kanton St. Gallen, vor allem im Rheintal, sogar Fürstentum Liechtenstein und Österreich haben das bekommen. Es hat dann nachher ein vermögender Geschäftsmann hat dann nachher das Zettel gesehen, also die Zeichnung gesehen und hat gesagt, hey, das spricht mich jetzt total an. Und er hat ein besonderes Hobby gehabt. Er hat auf Altgriechisch hat er Fotos, er hat Bilder, Grafiken, Gemälde, hat er auf altgriechische fünfzeilige Gedichte gemacht. Und über das hat er dann eine Ausstellung gemacht, eine Vernissage, in einer Galerie in Vaduz. Und dann hat er angerufen ins Gefängnis und gefragt, ich würde das Bild auch gerne abkaufen. Ich bin da zum Direktor gekommen und habe dann das Telefon nicht gegengenommen. Und dann habe ich ihm gesagt, sie, das kann ich nicht bekommen, das hat mit meinen Kindern zu tun. Und dann hat er gefragt, ob er es zumindest für die Lehne kann. Er würde auch etwas dafür zahlen. Dann habe ich gesagt, ja, gut. Okay, ich habe ihm das geschickt. Nach 3 Monaten schickt er das wieder zurück. Er hat sich 1000 Mal bedankt. Hat mir will etwas spenden. Und dann habe ich gesagt, ja, tun Sie es irgendwie einem gemeinnützigen Verein zukommen. Ich komme auf den Mann zurück, weil der hat mir dann sehr viel weitergeholfen. Das ist das Gefängnis Sachsenried. Das ist ein offenes Gefängnis oder halboffenes, wo ein Bauernhof hat. Es hat einen Bauernhof mit Rindern, es hat einen Bauernhof mit Zuchtpferd, Störchensiedlung. Eine wunderschöne Gegend im Rital, in der Nähe von der Ortschaft Buchs Saletz. Und ich habe dann da ja, anderthalb Jahre lang in Untersuchungshaft verbracht. Ich bin ja zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Aufgrund von meiner Brutalität, die ich hatte, hat man gesagt, der muss ins Gefängnis. Ich bin 9 Jahre dort angekommen. Links der Herr, das ist der Martin Minzens, der war später Gefängnisdirektor gewesen. Aber am Anfang war er Sozialarbeiter gewesen, hat frisch Sozialarbeiterschule abgeschlossen. Er hat angefangen zu arbeiten in Sachsenried und ich war sein erster Klient gewesen. Was mir dann aufgefallen ist, was der Georg Schmuck gesagt hat, es gibt keine Zufälle, es ist ein Zufallen. Und das habe ich vor allem gemerkt bei Menschen. Ich begegne immer Menschen und komischerweise sind es immer so komische Christen. Martin Vinzenz, erzählt mir dann beim ersten Gespräch, ja, wissen Sie, ich war Pastor von Chur gewesen. Und dann ich, aha. Ja, jetzt habe ich die Sozialarbeiterschule gemacht und jetzt fange ich da an zu arbeiten. Und ich, aha. Sind die Schäfli zu Chur brav gewesen und jetzt wollen wir mit den bösen Buben spielen, hä? Dann haben wir beide geschmunzelt. Aber ihm habe ich viel zu bedanken gehabt. Er hat mich gut angefangen, gelernt, sehr gut kennen. Auf den Martin Vinzenz konnte ich dann immer wieder gehen, um Gespräche zu suchen. Ja, komm. Das sind dann, also gegen Ende von meiner Inhaftierung, habe ich dann Urlaub bekommen, an den Wochenende, wo ich immer eigentlich mit meinen Kindern zusammen verbracht habe. Sie haben mich vermisst, ich habe sie vermisst und wir haben immer geschaut, dass wir gute Zeit miteinander erleben können. Meine Tochter, meine Jüngste, da rechts war sie an der Hochzeit dabei gewesen, von einem der Mittäter. Der hat dann nach dem Gefängnis, beziehungsweise während seinem Gefängnisaufenthalt, hat er auch Ausgang bekommen, ist auf Zürich in Ausgang gegangen und hat eine junge Studentin kennengelernt, sich verliebt, die zwei. Und die Studentin hat ausgerechnet Juristerei studiert. Und sie hat dann geheiratet, mit ihr hat er 3 Mädels. Und meine Tochter ist dann an dieser Hochzeit auch dabei gewesen. Jetzt kommen wir da so an Sachen. Margret Ruprecht. Margret Ruprecht ist eine behinderte Frau, die eigentlich schwer behindert auf die Welt gekommen ist. Sie war kleinwüchsig gewesen, Rollstuhl angewiesen, aber sehr eine lebensfrohe Frau. Und sie hat da an einer Velotour teilgenommen, wo wir Häftlinge, die behinderten Teilnehmer, so in den Rikschas gefahren haben. Sie hat mir ganz wichtige Lektion erteilt in meinem Leben. Und zwar während der Fahrt, die Tour war im Rhein entlang, Bodensee, Schweizer Seite entlang, bis auf Stein am Rhein, dort haben wir übernachtet und den nächsten Tag sind wir noch bis auf Schaffhausen geradelt. Während der Fahrt habe ich immer ein bisschen gemotzt. Ja, weißt du, Gefängnis und mühsam und blibabo. Die ganze Zeit immer gemotzt. Und dann irgendwann hat sie gesagt, halt, Rudi, jetzt hocken wir. Halt an, was siehst du? Wir sind gerade auf einem Hocker gesehen, ist so wirklich schönes Wetter gewesen. Also nicht ganz schön, hat auch ein bisschen Wolken gehabt. Aber man muss sich vorstellen, durch die Wolken durch, hat die Sonnenstrahlen runtergeschwunden in den Bodensee. Ein wunderschöner Moment. Und dann habe ich da so gesagt, ja, ja, Sonne, Sonne und schöne Landschaft und so. Und dann sagt sie, Rudi, hast du mich da einmal motzen gehört, seit wir jetzt zusammenfahren tun? Und dann habe ich gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, schau, ich habe einen Körper, wo ich eigentlich schwer behindert bin. Mein Körper ist mein Gefängnis. Ich werde nie aus dem Gefängnis rauskommen. Du aber, du bist jetzt im Gefängnis, aber in ein paar Jahren kommst du raus. Und dann hast du alle Freiheiten. Aber du motzest die ganze Zeit. Ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden. Ich lebe und geniesse das Leben und ich geniesse es auch mit dir zusammen. Und hätte nachher mir dann quasi die Leviten gelesen, dass ich mit ihr zusammen nicht mehr rummotzen soll, sondern geniessen wir das Leben miteinander. Das Zusammensein und die Natur und so weiter. Das war eine ganz heftige Lektion, dass sie fürs Leben lang in einem Körper eingesperrt ist, aber sie geniesst das Leben. Mit dem, was sie kann. Und das ist eine Einstellungssache. Da habe ich gemerkt, du musst eine völlig neue Einstellung finden. Das war die erste gute Tat, die ich dann nachher machen konnte. Ebenfalls. 1999. Vielleicht die ältere Generation kann sich erinnern an den Sturm Lothar. Ich muss noch vorher noch sagen, das war der Juni 1999. Da hat es einmal, den ganzen Juni hat es nur geregnet. Alles ist über die Ufer gegangen, da ist die Stadt Rorschach unter Wasser. Und hat einen Aufruf gegeben vom Katastrophenschutzchef St. Gallen: Wir brauchen Freiwillige, die Sandsäcke helfen, abbiegen und abfüllen und nachher biegen. Ich habe mir gesagt, hey, das können wir machen. Bin dann zu meinem Direktor gegangen und habe ihn gefragt, hey, können wir da nicht gehen? Weil ich habe Jungs gefragt, wären etwa 60 Leute dabei? Und dann hat er gesagt, okay, ja, wir müssen ein paar Mitarbeiter mitschicken, wir können euch da nicht freilaufen lassen. Und es sind 3 Mitarbeiter mitgekommen. Kein einziger ist davon gelaufen. Wir sind 30 Nasen gewesen und sind dann da gekrampft gegangen. Es war genial gewesen. Keiner hat gewusst, außer der Katastrophenschutzchef, dass wir Häftlinge sind. Alle anderen haben ganz normal mit uns umgegangen. Und hey, das ist so etwas Besonderes, wenn du mit normalen Menschen zu tun hast. Das ist gewaltig. Am Schluss hat der Katastrophenschutzchef gesagt, Halbkreis daher, meine Herren, ihr seid der Abschaum von der Erde. Von dieser Welt seid ihr der Abschaum. Aber jetzt habt ihr bewiesen, dass ihr auch gut zu tun könnt. Und im Namen von der St. Galler Bevölkerung danke ich Ihnen herzlich. Mit stolz geschwellter Brust sind wir dann nachher heim. Winter, also Dezember, Anfang Dezember war das. Hoppla. Der Unter, hä? Die Tücken der Technik. Eben der Sturm Lothar, der war im Dezember 1999 gewesen. Auch da ein Aufruf von Förster, Waldarbeiter, wir brauchen Hilfe. Die Menge von Hölzer, da müssen wir helfen. Und so haben dann nachher uns auch Freiwillige gemeldet und haben da den Förster geholfen. Es war eine anstrengende Bürze gewesen, aber es ist, wenn man unter freien Menschen ist, hat man sich frei gefühlt. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Das überziehe ich da viel zu viel. Da ist mein Bruder nach der Haftentlassung. Ich habe dann im Sinne Armeewaffe auch missbraucht für die Überfälle. Er ist am Samstagmorgen im Bischumar am 6. ist die Polizei bei ihm anklopfen gegangen und hat ihn im Bischumar verhaftet. Er stinkensauer, weil ich lang war, aber wir haben dann nachher, das ist ein spezielles Gesicht, das jetzt fit führen wird. Aber wir haben dann auseinander, haben wir eine super Aussprache gehabt und seitdem sind wir ganz dicke Brüder, im Wortsinn auch, dass wir Brüder sind. Er hat mir dann später auch immer wieder viel geholfen. Rechts seht ihr ein Bild. Ich hatte nach dem Gefängnis, habe ich Kontakt mit einem Opfer aufgenommen. Und jetzt will ich euch erzählen, was passiert ist mit den Opfern, bei den Überfällen, die ich als Beispiel gesagt habe. Da ist der Vater von diesen kleinen zwei Kindern. Der kleine Bub, der war da mal 2-3-jährig. Er hat eigentlich, ist er fast getroffen gewesen. Aber er hat dann nachher wieder ins Bett gemacht, weil er immer Angst hatte, dass ein schwarzer Mann kommt und ihn holen. Er hat immer das Bild gehabt, wenn es dunkel wird. Das Mädchen, das hat an dem Zeitpunkt keine feste Nahrung mehr zu sich genommen. Sie hat nichts mehr gegessen. Sie hat nur noch in Breiform oder in flüssiger Form hat sie zu sich etwas genommen. Mit 15, also 10 Jahre später, ist sie fast an Magersucht gestorben. Sie hat müssen in einer Spezialklinik für pubertierende Mädchen, die Magersucht haben, hat sie 1 oder 2 Jahre dort verbracht. Da hat ihr Leben gerettet. Seit nach dieser Zeit hat sie eine Lehre gemacht als KV. Sie hat das tiptop geschafft gehabt. Mit dem Paul Steiger heisst er, habe ich dann vor 5 Jahren ihm gesagt, hey, wollen wir miteinander ins Gefängnis gehen, arbeiten. Und zwar, du erzählst deine Geschichte, wie das jahrzehntelang, 20 Jahre lang noch gewirkt hat, wenn ich an euch angetan habe, weil ich mich 4 Minuten lang nicht in den Griff hatte. 20 Jahre traumatisiert. Willst du den Jungs im Knast erzählen, was du durchgemacht hast mit deiner Familie? Er hat sich einverstanden erklärt und wir haben eine Aktion mitgemacht, wo wir mit den Häftlingen zusammenarbeiten. Da komme ich da auf. Da ist noch NZZ am Sonntag hat dann auch unsere Geschichte mal porträtiert. Und da kommen wir auf die Hintergrundgeschichte. Der Jesus, der hat eine Begegnung gehabt mit dem Zachäus. Und der Zachäus hat er gerettet. Aber er hat 3 Sachen gemacht mit dem Zachäus. Das eine ist, du musst es bereuen. Du musst Reue zeigen. Das zweite ist, du musst sühnen. Wir sind jetzt im Gefängnis gewesen, dazumal. Die Strafe müssen wir absitzen. Und das dritte ist, du musst Wiedergutmachung leisten. Das sind die 3 Dinge, die Jesus und Zachäus als Aufgabe gegeben hat. Und Zachäus hat es gemacht. Er hat sein ganzes Vermögen hat er am Schluss verteilt. Er hat den Menschen, die er betrogen hat, hat er das Doppelte zurückgegeben. Obwohl alle haben gesagt, was, zu dem gehst du ins Haus hier, der grösste Sünder, der, der uns ausplündern tut. Zu dem gehst du hier. Er ist gegangen. Und für uns, die im Knast sind, ist das der Weg, wieder alles wieder gut zu machen. Und so machen wir auch die Opfer-Täter-Gespräche in den Gefängnissen. Das ist die Grundlage, dass man die Geschichte vom Zachäus erzählen tun im Gefängnis. Damit alle wissen, es gibt einen Plan, dass wir alle rauskommen. Wir müssen den Plan verfolgen, wie der Jesus mit dem Zachäus umgegangen ist. Das ist eine Runde im Gefängnis. Da sind mehrere Opfer dabei, die dann erzählen tun von ihrer Geschichte. Und ein Großteil davon sind Jungs, die aus der Kiste sind, im Gefängnis Lenzburg, die dann da ihre Geschichten erzählen, warum sie die oder das, die Gründe von ihren Verbrechen erzählt haben, aber dann schlussendlich gemerkt haben, das, was die Opfer durchleiden tun, das ist viel, viel schlimmer. Und gerade aufgrund der Zachäus-Geschichte können wir auch sie auf einen Weg bringen, dass die praktisch alle, die an dem Kurs teilnehmen, nicht mehr rückfällig werden. Da können wir nur sagen, Jesus, danke vielmals. Ich habe später dann ein Erlebnis gehabt, ich habe dann pädagogische Ausbildung können machen. Ich bin heute in dem Sinne als Sozialarbeiter unterwegs. Das sind eine von meinen Jungs, die ich hatte. Der links ist ein junger Bursch, der hat mit 15, 16 hat er einem Kontrahent aus der Eifersucht her das Messer in den Rücken gerammt. Und ich habe dann bekommen und ich habe dann begleitet durch eine Maurerlehre. Er hat sich erfolgreich abschliessen können. Der rechts, der war schwer süchtig gewesen. und hat mit 26 immer noch nichts auf die Reihe gebracht. Dann ist er zu mir gekommen und ich habe dann aufgezeigt, hey, jegliche Form von Drogen und Alkohol ist des Teufels. Du musst aufhören mit dem, dann kann ich dir helfen, sonst kann ich dir nicht helfen. Aber diesen Schritt musst du machen. Und er ist weggekommen und hat eine IT-Ausbildung gemacht als Informatiker. Heute ist er erfolgreich in seinem Job als Informatiker der Nordwest-Hochschule, also eine Universitätsschule. Und dort ist er in der IT-Abteilung. Zwei Jungs, die ich sehr mag, und es hat noch Dutzende andere Jungs, die ich durchgebracht habe, also sind da sehr erfolgreich gewesen. Das ist ein Buch, wo ihr müsst Details noch anschauen müsst. Wenn ihr, da gehe ich dann auf ganz andere Sachen. Jetzt würde ich nur noch zwei Sachen erzählen, weil ich bin da viel zu lang dran, sorry. Aber ich glaube, das sind jetzt zwei Enden, wo ich euch erzähle, wie ich denn eigentlich tatsächlich auf den Glauben gekommen bin. Weil ich aufs Mal gemerkt habe, das ist 100%, das funktioniert. Das eine war, ich habe euch erzählt von dem Bild, Papi, wenn Kunschei, hat den Geschäftsmeier bekommen. Ich bin ja noch aufgrund von meiner Tätigkeit im Knast, wo wir Wiedergutmachen geleistet haben, ist ein Redakteur aufmerksam worden, weil seine Frau im Gefängnis als Therapeutin geschafft hat. Und sie hat dann erzählt von ihm. Und er hat dann einen Artikel geschrieben über Sinn und Zweck von Wiedergutmachung. Und dann hat er uns eingeladen, den Gefängnisdirektor und mich, dass wir in die Redaktion gehen. Das war um die Jahr 2000 gewesen, ob wir Fragen von den Lesern beantwortet haben im Chatroom. Und ich habe in der Lehre ein Zehnfingersystem an der Schreibmaschine gelernt und konnte dann super schnell, bin schneller gewesen als der Gefängnisdirektor, habe ich antworten können. Und am Schluss ist eine super Frage, sind da gestellt worden und haben wir auch gut antworten können. Und am Schluss, bevor ich rausgehe, sage ich mir, ich bin in Hochdeutsch aufgewachsen, die deutsche Sprache ist etwas, was ich sehr gut kann. Und ich könnte mir vorstellen, als Reporter zu arbeiten, wäre mir da eine Möglichkeit gibt. Und der sagt mir, wieso nicht? Ich soll mir eine Story schreiben, aus dem Gefängnis raus. Habe ich gemacht, hat die Story gelesen und hat gesagt, super, aber es muss nur journalistische Rahmenbedingungen eingehalten werden und ich müsste eine Journalistenschule machen. Kostenpunkt 20.000 Franken. Okay, gut, oh, eine riesige Chance für mich, weil ich habe keinen Bock mehr auf den Bau zurückzugehen. Ich gehe auf Buchs, auf die Bank, so ein junger Schnösel, schöner Anzug, gelackert und so weiter. Erzähle da meine Geschichte, bin offen und ehrlich. Und dann sagt er, ja, wissen Sie, also Ihre Ehrlichkeit ist umwerfend und unglaublich Ihre Story. Und er wünscht mir wirklich alles Gute, aber wissen Sie, ein Bankräuber, der ist nicht kreditwürdig. Habe ich gedacht. Okay, ja, keine Chance, habe ich mir gedacht. Dann kommt mir der Geschäftsmann in den Sinn vom Fürstentum Liechtenstein. Ich schreibe ihm, Sie, ich könnte eine Ausbildung als Journalist machen, brauchte aber ein Darlehen von 20.000 und könnte es wirklich nur in ganz kleinen Portionen, 50 Franken, zurückzahlen, weil ich bin dann da in einem Praktikum drin. Er läutet dem Direktor an, der erzählt ihm, ja, der Rudi, ich kenne ihn gut, der Rudi Sabo. Das ist ein sturer Grenadier, wenn der ansagt, der zieht das durch bis Z. Und dann, okay, gut. Ja, dann schreibt er mir und sagt, okay, ich soll auf Dresdenberg gehen. Und er tut einen Darlehensvertrag vorbereiten und ich soll die Schulrechnung mitbringen. Und ich, boah, so geil. Oh, sorry. Ich bin dann nachher dort auf Dresdenberg gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr Fürstentum Liechtenstein kennt, aber Dresdenberg, also Dresden ist weit im Tal drinnen und dann gibt es Dresdenberg und dort wohnen die Bonzen vom Fürstentum Liechtenstein. Millionär, eine Hütte schöner als die andere, ich laufe durch, grosse Augen. Dann komme ich da zu dem Herr, läute dort, er macht auf und dann ist ein grosser Forum, wo ein riesiger Rittertisch, schön geschnitzt mit Stühlen, mit 12 Stühlen rundherum. Oh. Ich war ganz ehrfurchtsvoll gewesen. Und dann sagt er, lesen Sie den Vertrag durch. Dann ich da, okay, durchgelesen. Dunne steht ganz klein geschrieben, Affront perdu. Dann habe ich gesagt, ich habe in der Schule einen Fensterplatz gehabt im Französisch. Können Sie mir sagen, was das heisst? Und dann sagt er, das ist ein französischer Finanzbegriff. Und da heisst so viel, Sie müssen es nicht zurückzahlen. Und ich, hä? Wie kommen Sie dazu? Wieso denn das? Und dann sagt er, wissen Sie, der Gefängnisdirektor, der glaubt an Sie. Der Gefängnispfarrer, der glaubt an Sie. Und ich will eine gute Tat vollbringen und ich glaube jetzt auch an Sie. Und ich bin baff gewesen. Ich gehe ins Gefängnis runter, habe eine Fackel und warte auf den Georg Schmuck, auf meinen Pfarrer. Und dann sage ich ihm, hey, ich habe eine Chance, wenn ich rauskomme aus der Kiste. Ich kann neu anfangen. Er sitzt da auf meinem Bett und lächelt mich an und sagt, siehst du, das ist Saat und Ernte. Da ist mir bewusst geworden, was tatsächlich funktioniert. Was ich aber dann, ich bin da schon auf einem guten Weg vom Glauben gewesen, dank dem Georg Schmucki. Was ich aber nicht habe können, weil ich habe dann noch eine Therapie gemacht. Der Georg Schmucki hat etwas ganz Wichtiges gemacht. Er hat gesagt, Luca, ich bin mit Leib und Seele bin ich Seelsorger. Aber du hast eine Aggression in dir drin, da stehe ich an, da kann ich dir nicht helfen. Und der Herrgott möchte eigentlich, der könnte schon machen, tack, und du hättest alles vorbei. Du könntest beten für das. Und tack, geht es vorbei. Aber ich glaube, der Herrgott will, dass du an dir arbeiten tust. Du musst in eine Therapie gehen. Und dann noch eine, Seele klemmt, noch geht es noch. Ach Gott, nein, das will ich mir nicht antun. Er hat mich sozusagen vor die Therapie angeschoben. Und der Herrgott schickt mir wahr, ausgerechnet eine Frau als Therapeutin. Die gute Frau Elisabeth Moser. Mit ihr am Anfang die ersten Stunden gehen gut, weil du erzählt mir ein bisschen von der Geschichte, Lebensgeschichte, Biografie, warum Gewalt in der Familie und so weiter und so fort. Und dann kommen wir auf Tataufarbeitung. Sie hat einen Rapport vom Gericht gehabt, den ich ausgeweisen habe. Und von Verbrechern ist es immer ein Problem, dass sie die Schuld woanders suchen. Das sind ja alles Justizirrtümer. Sind immer die anderen schuld. Oder man tut es rechtfertigen oder verharmlosen. Und da habe ich dann auch leider gemacht. Und irgendwann hat Frau Moser genug gehabt und gesagt, Herr Sabo, jetzt stehen Sie mal endlich an und ich werde Ihnen beweisen, dass Sie dazu mal eine feige Sau gewesen sind. Mich, Grenadier, an der Höhe meiner... Geht's eine Art noch? Bin ich aufgestanden und habe gesagt, mir sei keiner eine feige Sau. Geht's eine Art noch? Gar nicht ganz nahe zu ihr, an da am Stühle. Das war eine halbe Portion von mir gewesen. Gell? Da stehe ich vor sie an und sage, hey, ich könnte sie packen wie ein Brosch und an die Wand knallen. Hä? Geht's eine Art noch? Und sie, so gesessen, so? Wenn Sie so weitermachen, Herr Sabo, mit Gewalt drohen, hä? Ich wusste, wenn ich der jetzt ein Flattern gebe, sie geht vom Stuhl und ich im Bunker. Ich habe schon probt und dann hat er gesagt, scheiß Therapie, ich lasse mich nicht mehr so provozieren. Ich bin dann rausgelaufen und rufe ihr zurück mit ihrer Schlampe, weil ich nichts zu tun habe. Und sie merkt nach, oh, sie hat noch einen grässlichen Zürcher Oberländer-Dialekt. Ich kann es jetzt nicht mehr nachmachen. Aber sie merkt noch nach. Und davor laufen tun sie auch noch. Ich knall die Tür zu und weg bin ich. Georg Schmucki kommt das nächste Mal und sagt, hey, wie war es gewesen? Und ich gesagt, ja, die Schneppe provoziert ja nur. Da gehe ich sicher nicht an. Er hat gesagt, du, ich kenne die Frau Moser schon lange, 10 Jahre. Wenn sie halt so solche Methoden greift, bist du ein sturer Hund. Geh zu ihr. Und ich, nein, sicher nicht. Weißt du, was ich dir alles gesagt habe? Und dann schiebt er mich quasi bis vor die Therapietür an. Und stehe ich da und überlege mir, oh, was soll ich machen? Merken Sie schon raus. Kommen Sie rein, Herr Sabo, ich warte auf Sie. mache ich die Türen auf, sehe aufs Mal den schönen Boden und dann die Bilder an der Wand und draußen ist auch noch schönes Wetter. Ich will eine Entschuldigung von Ihnen. Und ich, na, hallo, Sie haben da zu mir feige Sau gesagt. Und dann sagt sie mir, das ist selektives Hören, Sie als Verbrecher. Sie hören nur das, was Sie hören wollen. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sind dazu mal eine feige Sau gewesen. Und ich erkläre es Ihnen nachher, wieso. Aber drei Sachen jetzt. Erstens, Sie haben mir Gewalt angedroht. Sie haben mich als Frosch an die Wand knallen. Und ich habe gesehen, Ihre Hand hat zittert. Ich hätte im nächsten Moment quasi noch Flattern bekommen von Ihnen. Noch einmal. Und Sie haben ein One-Way-Ticket in ein Hochsicherheitsgefängnis. Ist das klar? Da gehe ich gerade zur Direktion. Nie wieder. Zweiter Punkt. Hallo, Sie haben mir Schlampe gesagt. Das ist eine sexistische Beleidigung. Ich als Frau habe mich zutiefst betroffen gefühlt. Gott sei Dank noch, Sie werden nie mehr eine Frau beleidigen. Und so derart erniedrigen. Ich bin verheiratet mit einem evangelischen Pfarrer. Oh, schon wieder so eine Christin. Ich bin ganz klein geworden in meinem Stuhl. Ich bin meinem Mann treu. Und ich möchte gefälligst, dass Sie mich als Frau und als Berufsfachfrau respektvoll behandelt. Das erwarte ich von Ihnen. Dritter Punkt ist, was wollen wir mit dieser Therapie? Was ist unser Ziel? Das Ziel war, dass ich meine Aggressionen, meine Impulsstörungen oder Affektstörungen in den Griff bekomme. Ich bin danach 4 Jahre lang freiwillig zu der Frau Guttenmoser gegangen und bin heute noch mit ihr befreundet. Eine gute Frau, eine gute Christin, die hat Geduld gehabt mit mir. Dann komme ich zu einem Punkt, wo ich dann gemerkt habe in dieser Therapie, ich kann mir selber nicht verzeihen. Das, was ich dem kleinen Mädchen, das hat eben die Frau Moser gesagt, wissen Sie, was ist das für ein Mensch, wo ein 5-jähriges Mädchen an den Haar packt und eine glatte Waffe an die Schläfe halten tut? Was ist das für ein Mensch? Das ist eine feige Sau in meinen Augen. Und ich habe das auch so gemeint, nur auf die Tat. Ich glaube, Sie selber sind ein guter Mensch. Weil Sie haben 5 Kinder und Sie lieben Ihre Kinder. Aber da haben Sie etwas ganz Schlimmes gemacht. Und da hat sie recht gehabt. Und das hat mich das Leben lang, also nicht das Leben lang, sondern lange Zeit beschäftigt. Ich habe später einen Rückenunfall gehabt, habe dann nicht mehr als Journalist arbeiten, habe dann eine Umschulung bekommen und auch wiederum einen Christ, den man finanziert hat, die pädagogische Ausbildung. Wieder ein Christ. Eben sein Sohn ist in Biersfelde, ist Pastor. Ich habe dann die Ausbildung angefangen und dann hat es einen Zusatzlehrgang gegeben als Anti-Aggressivitätstrainer. In Basel ist das eine Institution, eine spezielle Institution, die mit kriminellen, gewalttätigen Jugendlichen arbeitet. Und ich konnte dann nachher dort den Lehrgang auch machen. Am Schluss des Lehrgangs muss jeder, der die Ausbildung als Trainer macht, muss auf den heißen Stuhl. Und auf dem heißen Stuhl wird man hart konfrontiert mit seinen eigenen Sünden und Straftaten, die man gemacht hat. Und ich, gerade mit meinem Buckel, den ich hatte, ich bin fixi fertig gewesen. Die haben mich fertig gemacht. Ich habe brüllt auf dem Stuhl. Weil ich mir selber auch nicht verzeihen konnte, was ich gemacht habe. In dem Kreis hat es aus lauter Zufall ein Jugendpastor, von der Krishona-Kirche mitgemacht, weil er hat in seinen Klassen hat er auch Jungs gehabt, die Probleme mit Aggressionen hatten. Und der ist am Schluss zu mir und sagt, weißt du, Rudi, du hast ein Problem, du kannst dir selber nicht verzeihen. Und er sagt, ja, hey, schau mich an, du hast gehört, was ich angemacht habe. Ich habe ein kleines Mädchen, habe ich so derart behandelt, dass sie das Leben lang unter dem gelitten hat. Und der hat gesagt, weißt du was, ich zeige dir einen Weg, wie du die Schuld loswirst. Und dann gesagt, komm, da hat es schon ganz Haufen Leute gegeben, die gesagt haben, du musst es nur an Jesus anlegen und dann bist du befreit von dem. Wenn du wirklich bereust, hat bei mir nicht funktioniert. Und er hat gesagt, weißt du was, ich als evangelischer Jugendpastor mache mit dir den urkatholischen Kreuzweg. Und dann sind wir alle, er hat gesagt, machen wir eine Meditation draus. Und dann sind wir alle Stationen durchgegangen, wo der Jesus ausgepeitscht worden ist, die Dornenkrone aufgesetzt worden ist, wo man das Kreuz hat müssen schleppen, Wasser bekommen hat. Die verschiedenen Stationen in der Domodossola-Gasse, wo man durchgeht, sind wir durchgegangen. Die Meditation ist fast 2 Stunden gegangen. Am Schluss sind wir am Hügel Golgatha gewesen. Dort ist der Jesus ans Kreuz genagelt worden, aufgestellt worden. Und da sind 2 Verbrecher ja neben ihm, links und rechts, auch angenagelt worden. Und ich bin derjenige Verbrecher gewesen, der rechter Hand von Jesus aufgehängt worden bin. Ich bin wahrhaftig an dem Kreuz als Sünder gewesen. Und da sagt der andere Verbrecher zum Jesus: Du nennst dich als König der Juden und jetzt kannst du dir nicht einmal selber helfen. Und dann sage ich zu ihm, weißt du, von uns drei sind wir 2 die Sünder. Und dann sagte Jesus, folget mir nach und ihr werdet mit mir im Paradiese sein. Und die Worte haben bei mir bewirkt, dass die Schuldenlast, die ich hatte, auf einen Schlag weg war. Ihr gewusst, jetzt bin ich frei. Und mit dem will ich enden, obwohl ich massiv überzogen habe. Bitte euch um Verzeihung, aber ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte euch etwas mitdrehen konnte, dass wenn ihr Menschen begegnet, die ganz schlimme Sachen gemacht haben, immer eine Ursache hat. Aber dass jeder Mensch eigentlich eine Chance verdient hat, ob er sie jetzt packt oder nicht, ist immer sein Entscheid. Aber ich denke, der Herrgott, an meinem Beispiel, er gibt jedem eine Chance. Und wenn man sie die Chance ergreift, dann können wir alle zusammen können wir Vorbilder sein. Und mit dem Wort würde ich dann schließen. Und wenn Fragen entstehen, dürfen wir selbstverständlich, wir machen da ein kleines Snacks noch nehmen. Diejenigen, die Fragen haben, dürfen selbstverständlich zu mir kommen. Ich glaube nicht gerade davon. Ich wünsche euch einen ganzen gesegneten Abend und danke euch für die lange Zeit und Aufmerksamkeit, die ihr mir da geschenkt haben. Jawohl, genau. Ja, nun, ist schon. Machen wir es da fertig. Dann wünsche ich euch wirklich eine gesegnete Zeit und ich danke der heilsamen Jahre, dass ich da die Möglichkeit hatte, meine Geschichte da zu erzählen. Und nehmt das mit, was euch hilft, vielleicht anderen Menschen zu helfen, weil das ist es, was wir sind. Wir sind Werkzeug Gottes. Wir gehen da in die Welt raus, wo wir anderen Menschen können unterstützen, helfen, Chancen geben. Und ja, ich danke dem Herrgott dafür, dass da die Möglichkeit gegeben worden ist. Und ich danke euch beiden, dass ihr mir die Einladung gemacht habt.